Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext des heutigen Sonntags steht eigentlich im ersten Mosebuch. Es ist die Geschichte von Hagar, wer zu Hause mal geguckt hat, mit der Jahreslosung vom letzten Jahr. Und ich habe letztes Jahr hier erst über diesen Text gepredigt. Deswegen habe ich mich entschieden, einen der anderen Texte, die zu diesem Sonntag gehören, zu nehmen für die Predigt heute, nämlich einen Abschnitt aus dem 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Und bevor ich lese nicht nur den Predigttext vor, sondern auch einige Verse davor, weil ansonsten versteht man den Predigttext gar nicht. Nach Ostern haben sich die Jünger teilweise wieder zurückgezogen. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Jesus ist auferstanden, aber irgendwie begriffen sie das auch noch nicht so richtig. Er ist nicht mehr da. Was machen wir denn jetzt? Naja, das Einfachste ist, man macht das, was man vorher auch gemacht hat. Sie gehen wieder zum See Tiberias oder See Genezareth, ist derselbe See. Und dann kommen sie auf die Idee, lasst uns doch fischen gehen. Petrus ist das natürlich, der immer vorangeht und sagt, lasst uns doch wieder fischen gehen, so wie wir das früher auch gemacht haben. Und dann gingen sie fischen und fingen nichts. Und dann heißt es, als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und dann kommen noch ein paar Verse und dann kommt eigentlich erst unser Predigttext, die Verse 15 bis 19. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, du Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb, und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Amen. Ich stelle mir zwei junge Leute auf einer Parkbank im schönen Frühling, gestern war so ein schöner Frühlingstag, vor. Laue Frühlingslüfte wehen und sie fragt ihn, vielleicht auch umgekehrt, hast du mich lieb? Fast so romantisch wie im Film. Oder in einer gemütlichen Stube sitzen zwei alte Leute auf dem Sofa und blicken auf das Hochzeitsfoto von vor zig Jahren. Es war ein bewegtes Leben, das sie gemeinsam hinter sich haben. Doch dann schaut er sie an und fragt: Hast du mich lieb? Die Beantwortung dieser Frage ist wichtig. Das muss man wissen, sonst bahnt sich eine Tragödie an. Jede Bindung ohne Liebe kann zur Last, zur unerträglichen Qual werden. Kein Wunder, dass auch Jesus den Petrus fragt: Hast du mich lieb? Das war die entscheidende Frage. Heute kommen da selbstgestandene Christen ins Schwitzen. Wenn ich mir vorstelle, dass wir diese Frage allen Christen stellen: Hast du den Herrn Jesus lieb? Dann würden vielleicht viele sagen: Naja, ich würde das etwas anders ausdrücken. Diese Frage klingt mir doch zu persönlich. Ich glaube an Jesus, ich bin Christ, aber ihn lieb haben? Auch Petrus windet sich bei der Frage Jesu an ihn: Hast du mich lieb? Um eine ganz eindeutige Antwort so etwas herum. Auch ihm ist diese Frage peinlich. Aber warum? Machen wir uns zunächst einmal die Zusammenhänge unseres heutigen Predigttextes klar. Jesus ist in einem Schauprozess verurteilt und am Kreuz hingerichtet worden. Er hat nicht mit Macht und Gewalt neue Verhältnisse herbeigeführt. Er ist der Macht und Gewalt der Mächtigen und der Gewalthabenden zum Opfer geworden. Das stürzt die Jünger in Angst und Verzweiflung. 7 von ihnen sind hinausgegangen an den See Tiberias oder See Genezareth. Während sie stumm vor sich hinbrüten, ergreift Petrus wieder einmal die Initiative: Ich will fischen gehen. Er meint, dort wieder anknüpfen zu können, wo er vor seiner Begegnung mit Jesus aufgehört hat. Er kehrt in seinen erlernten Beruf zurück und die 6 anderen tun es ihm nach. Aber auch das ist ein vergebliches Unternehmen. Sie fangen die ganze Nacht nichts. Ein für sie Fremder tritt ans Ufer. Er möchte von ihnen etwas zu essen haben. Aber sie haben ja selbst nichts. Da befiehlt er ihnen, wie er es bei der ersten Begegnung getan hatte, noch einmal ihre Netze auszuwerfen und zu fischen. Und wieder machen sie einen gewaltigen Fang. Da merkt es der Lieblingsjünger Johannes und sagt zu Petrus: Es ist der Herr. Ungestüm wirft sich Petrus ins Wasser und stürzt dem Herrn entgegen. Der hat schon für alle Brot und Fische bereit. Kommt und haltet das Mahl. Er teilt ihnen selber aus. Sie erinnern sich an frühere Begegnungen mit Jesus und wissen: Es ist der Herr. Brot und Fische. Später werden die Christen das Zeichen des Fisches in die Katakomben in Rom malen als ihr unumstößliches Bekenntnis zu Jesus. Und das griechische Wort für Fisch, ichthys, nehmen sie als Zeichen, als Symbol. Die Abkürzung für den Satz: Jesus Christus, Gottes Sohn, der Retter. So ist das auf Griechisch, kann man das auf Griechisch lesen. Jesus Christus, Gottes Sohn, als Retter. Auch wir kennen das Zeichen des Fisches noch. Bei einigen klebt es hinten auf dem Auto. Die müssen dann immer etwas vorsichtiger fahren, weil sie sich als Christen zu erkennen geben. Der Auferstandene ist seinen Jüngern nachgegangen, wie er es selber einmal vor einem rechten Hirten gesagt hat. Der gute Hirte lässt die 99 Schafe und geht dem einen Verirrten nach. Hier am See Genezareth trifft er 7 versprengte Schafe. Der gute Hirte geht uns in Liebe nach. Das ist die Aussage unseres heutigen Predigttextes. Das will diese Botschaft und diese Predigt uns sagen. Unser Predigttext macht das deutlich am Beispiel des Petrus und der anderen 6 Jünger. In 3 Punkten möchte ich uns diese Botschaft näher bringen. Da ist der erste Punkt: Der gute Hirte deckt die Schuld behutsam auf. Man sollte meinen, mit der Mahlgemeinschaft zwischen Jesus und seinen Jüngern ist ihre Gemeinschaft so richtig wiederhergestellt. Doch weit gefehlt. Zu viel war geschehen in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. Sie alle hatten Jesus in seinen bittersten Stunden alleine gelassen. Petrus hatte sich obendrein in aller Öffentlichkeit von ihm losgesagt: Ich kenne diesen Menschen nicht. Bald darauf krähte der Hahn, wie Jesus es prophezeit hatte. Und Petrus weinte bitterlich. Alle vier Evangelisten schildern diese Szene. Das alles ist jetzt gegenwärtig. Schuld und Versagen lassen sich nicht verdrängen. Auch bei uns nicht. Wenn wir schuldig geworden sind, dann geht es uns wie dem Petrus. Wir suchen unseren See Tiberias und versuchen unterzutauchen. Vergessen, abschalten. Aber damit ist die Schuld nicht aus der Welt geschafft. Im Geschehen am See Tiberias treten fünf der anwesenden Jünger plötzlich zurück. Nur Petrus und Johannes sind in der unmittelbaren Nähe Jesu. Da beginnt er ein Beichtgespräch. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Hast du mich lieber, als mich diese haben? Behutsam und doch eindeutig tastet sich Jesus an Petrus heran. Er gebraucht keine Holzhammermethoden. Du hast mich dreimal verleugnet. Du bist schuldig geworden. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Nein, Jesus sagt auch nicht einfach, ach, alles nicht so schlimm, schwamm drüber. Er hängt dem Petrus nicht einfach das viel zitierte Deckmäntelchen der christlichen Nächstenliebe um, das in Wirklichkeit noch alles schlimmer macht, weil es vertuscht und alles verdeckt. In der Gegenwart des Gekreuzigten und Auferstandenen erkennt der Jünger sich selbst. Er weiß, dass die Verleugnung kein bloßer Betriebsunfall war. Er hatte sich zu weit vorgewagt. So wird er bescheiden in seinen Antworten. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich komme doch nicht von dir los, will er damit sagen. Jesus hält Petrus einen Spiegel vor, deckt seine Schuld auf und vergibt ihm. Wie steht es mit uns, wenn der Herr uns diesen Spiegel vorhält? Halten wir seinen Blick stand? Versuchen wir, unsere Schuld zu vertuschen? Wenn Jesus uns fragt, hast du mich lieb? Was wollen wir antworten? Am besten gar nichts. Jesus will uns zuerst mit seiner Liebe beschenken. Er sieht uns an, voll Liebe. Da braucht es nicht viele Worte. Und dann will Jesus einen dicken Strich ziehen unter die dunklen Dinge, die unsere Vergangenheit belasten. Er will und kann vergeben. So fragt Jesus uns wie damals den schweigsamen Petrus, willst du nicht deine Probleme mit mir teilen, deine Not, deine Schuld? Wer Jesus einmal in seinem Leben wie Petrus damals als den wahren Seelsorger, der nicht nur Schuld behutsam aufdeckt, sondern auch vergibt, erfahren hat, der kommt von ihm ebenso wenig los wie Petrus. Und der zweite Punkt, der gute Hirte setzt den Bekenner erneut in sein Amt ein. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Schafe. So beauftragt Jesus den Petrus dreimal. Damit ist dem Petrus das Hirtenamt über die ganze Gemeinde anvertraut. Und auch in diesem Augenblick steht er wieder stellvertretend für alle Gemeindeglieder. Gewiss, es muss auch in der Kirche Vorgesetzte und Untergebene geben. Natürlich gibt es in jeder Gemeinde einen Kirchenvorstand oder wie die Reformierten es nennen, ein Presbyterium oder Gemeindeälteste, so nennen es die Freikirchen häufig, oder wie auch immer wir es nennen. Aber grundsätzlich gilt die reformatorische Erkenntnis vom Priestertum der Gläubigen, aller Gläubigen. Das Priestertum aller Gläubigen, das gilt auch heute noch. Wir alle sind so beauftragt, wie es Petrus war, unserem Herrn zu dienen. Wie viele dienen sich empor, um dann, wenn sie ganz oben angekommen sind, andere zu beherrschen? Jesus ist den umgekehrten Weg gegangen. Er diente nicht, um zu herrschen, er herrschte, um zu dienen. Und Petrus hat sein Hirtenamt immer wieder als Dienst für den Herrn verstanden. Der dreimaligen Verleugnung des Petrus folgt die dreimalige Vergebung und dreimalige Beauftragung Jesu. Und Vergebung bedeutet, dass er erneut und endgültig in die Pflicht genommen wird. Unsere Zeit krankt daran, dass es zu viele Tribünen Christen gibt. Sie haben sich aus dem Kampffeld zurückgezogen und schauen sich allenfalls noch an, wie die anderen sich abstrampeln. Vielleicht haben sie das Stadion auch schon ganz verlassen. Ob wir ihnen hinterhergehen und ihnen die Vergebung und neue Beauftragung Jesu nahebringen? Jesus will doch auch ihnen ihre Schuld vergeben und sie neu in seinen Dienst stellen. Wir können uns seinem Dienst nicht entziehen. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Nur so kann die Kirche sich erneuern, indem wir alle unseren Platz und unsere Aufgabe neu entdecken, wie Petrus es getan hat. Jesus zeigt uns, wie wir unser Amt falsch und wie wir es richtig verwalten können. Falsch machen wir es, wenn wir seine Vergebung dazu missbrauchen, andere herunterzuputzen und ins Abseits zu stellen. Richtig machen wir es, wenn wir wie jener barmherzige Samariter von unserem hohen Ross heruntersteigen und dem zum Leben zurückhelfen, der unter die Räuber gefallen ist. Wir werden nicht unmittelbar immer helfen können, aber wir werden, wie es in einem anderen Spruch Jesu heißt, wir werden 2 Meilen mitgehen, ihn begleiten können. Ob wir heute neu unsere Beauftragung durch Jesus begreifen können? Und schließlich der 3. Punkt. Der gute Hirte führt uns, wohin wir nicht wollen. Jesus redet hier aus einer göttlichen Vollmacht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagt er zu Petrus, als du jünger warst, gürtestest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Es scheint sich um ein damals geläufiges Sprichwort zu handeln, was Jesus dem Petrus sagt. Der junge Mann muss hinaus ins feindliche Leben, der Alte hingegen streckt seine Hände aus und muss sich führen lassen, wohin er nicht will. Wer von uns hätte das in seinem Leben wohl nicht auch schon erfahren? Da meinen wir, es läuft alles glatt und dann kam die Krankheit oder der Unfall oder der Arbeitsplatz gerät in Gefahr. Plötzlich ist alles anders. Wie werden wir mit solchen Belastungen fertig? Gott führt uns manchmal anders, als wir uns das vorstellen. Petrus wird sich nicht nach dem Märtyrertod, den er später erlitten hat, gedrängt haben. Petrus wollte das auch nicht, aber er hat schließlich einwilligen können, weil hier am See Tiberias sein Leben eine entscheidende Wende genommen hatte. So dürfen auch wir unser ganzes Vertrauen darauf richten, dass Gott auch in den finsteren Tälern unseres Lebens nur eine Hand weit neben uns geht. Wenn Gott uns führt, auch anders als wir erwarten, ist das keine Belastung für uns. Es ist ja schon irgendwie ein bedrückendes Bild, gebunden und gegürtet zu werden. Und doch liegt darin das Geheimnis des Wirkens und der großen Taten. Es geht nicht nach unseren Planungen und nach unserem Kopf. Das ist bitter, wenn Jesus uns unsere Vorstellungen zerschlägt. Ich will dich führen, wo du nicht hin willst. Und gleich wird hinzugefügt, dass Jesus damit zeigen wollte, mit welchem Tod Petrus Gott preisen würde. Nun kann ich mir schönere Choräle vorstellen, als im Tod Gott zu preisen. Und doch ist es so, dass Gott sich die eindrücklichsten Loblieder von den trockenen Lippen der Todkranken, von den schmerzenden Knochen der Gelähmten holt. Wir alle haben uns schon längst eine Melodie ausgedacht, wie wir gerne das Loblied für Gott singen. Doch Gott führt uns manchmal anders, weil er weiß, wo die Töne besser klingen und die Resonanz deutlicher zu hören ist. Das ist wunderbar, was Jesus aus dem Leben des Petrus gemacht hat. Und ich denke, wir können staunen, was er aus unserem Leben noch machen will. Lassen wir uns doch auf ihn ein und lassen wir ihn als guten Hirten unser Leben regieren. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.